Ich begrüße euch auch heute zu dem heutigen Gottesdienst und wünsche euch gerade in dieser Zeit, wo wir uns an die Ankunft unseres Herrn besinnen, auch uns Gottes Segen. Und ja, eigentlich ist ja heute so ein ganz normaler Adventssonntag, wie man jetzt so kennt, ne? Mit einem ganz normalen deutschen Winter draußen, also plus 10 Grad und Regen. Das kennen wir ja nicht anders. Also ein ganz normaler Tag. Wenn man aber darüber nachdenkt, was ist eigentlich normal und kommen wir dazu, bestimmte Dinge normal zu nennen, dann stellen wir fest, meistens ist es ja so, dass wir selbst das bewerten. Wir haben einiges in unserem Leben erlebt, wir haben einiges erfahren und das, was unserer Erfahrung entspricht, das, was wir so als immer wieder erleben, immer wieder kennen, das ist ja uns ein ganz normal, es ist für uns etwas ganz Normales. Und ja, ich denke mal, jeder hat heute Morgen vermutlich gefrühstückt. Also die, die es nicht haben, die hätten es aber machen können, weil jeder hat von uns genug Lebensmittel zu Hause. Der Kühlschrank ist voll. Wir haben alles, was wir brauchen. Und wir halten das alles für ganz normal. Obwohl wir ganz genau wissen, dass das nur eine Minderheit von Menschen ist, die wirklich, für die es normal ist, dass man jeden Tag genug zu essen hat. Auch, dass wir heute hier als Gemeinde versammelt sind, dass uns niemand daran gehindert hat, dass wir diese Möglichkeit haben, uns als Geschwister zu versammeln, zur Ehre Gottes, das ist auch für uns ganz normal. Und auch das, wissen wir, ist in vielen Orten dieser Welt nicht so. Die Christen, die Gläubigen, die können sich nicht normalerweise immer so frei versammeln. Die haben oft gar nicht so einen festen Platz, sondern müssen sich mal hier, mal dort treffen und müssen damit rechnen, dass sie, wenn die dabei von Behörden erwischt werden, dass es da zu großen Schwierigkeiten kommt. Wir haben heute schon in der Einleitung von einem Mann gehört aus der Bibel, der das nicht für so wichtig erachtet hat, dass er Gott seine Treue bewiesen hat, trotz der schwierigen Situation, in der er gesteckt hat. Und das ist die Situation, die dann im Buch Daniel an dieser Stelle beschrieben wird. Das ist die normale Situation für Christen. Nicht so, wie wir das hier erleben, sondern wenn man das so anschaut, überall in der Welt, das ist das Eigentliche, was normal ist. Und so wie wir leben, das ist einfach nur eine zusätzliche Gnade, die wir erfahren. Und heute wollen wir über etwas nachdenken, über eine Gemeinde, oder ja, die stellvertretend für alle Gemeinden steht, für die Verfolgung und Schwierigkeiten Normalität ist. Vielleicht wissen von euch einige, dass ich letztes Mal schon damit angefangen habe, mich mit den Sendschreiben zu befassen. Und darüber wollen wir auch weiter nachdenken. Und so lesen wir heute aus dem Buch der Offenbarung im 2. Kapitel das Sendschreiben an die Gemeinde von Smyrna. Also Offenbarung, Kapitel 2, ab Vers 8 bis Vers 11. Und dem Engel der Versammlung in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden, und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf dass ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben 10 Tage. Sei getreu bis zum Tode, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode. Und in diesem Schreiben, das ist ganz klar, worum es geht. Es ist eine Gemeinde, die damals unter Verfolgung gelitten hat. Und das war damals zu der Zeit, wo es verfasst wurde, in Anfang bis Mitte der 90er Jahre des ersten Jahrhunderts. Da gab es die Verfolgung noch nicht so umfassend. Aber immer so an bestimmten Orten, ganz lokal, gab es Verfolgung von verschiedenen Stellen, von Seiten der römischen Regierung, die damals geherrscht hat, von Seiten der ansässigen jüdischen Gemeinden, die auch vorhanden waren, auch von Bewohnern manchmal. Und so sehen wir hier eine Gemeinde, die unter so einer Verfolgung gelitten hat. Und was wir hier sehen, wie Jesus Christus auf so eine Gemeinde schaut, die unter der Verfolgung lebt, und wie er damit umgeht, was er der Gemeinde sagt, wie er sich präsentiert, welche Anweisungen er gibt, aber auch welchen Trost er der Gemeinde gibt. Und wir sehen hier an diesem Beispiel auch so ein Grundprinzip der biblischen Seelsorge, wie wir das erkennen werden. Also Jesus Christus stellt sich auch hier der Gemeinde vor, so wie wir das in jedem Sendschreiben haben. Und so wie im ersten Sendschreiben an Ephesus hat seine Vorstellung, wie er sich der Gemeinde vorstellt, auch etwas mit der Situation der Gemeinde zu tun und auch mit der Botschaft, die dann danach kommt. Und er sagt von sich, ich bin, also genau, der Engel der Versammlung in Ephesus in Smyrna schreibe. Dies sagt der Erste und der Letzte, der starb und wieder lebendig wurde. Also mit seiner Vorstellung der Erste und der Letzte macht Jesus einerseits klar, dass er ist der, von dem alles angefangen hat, und er ist wirklich derjenige, auf dem es zum Schluss ankommt. Jesus hat das letzte Wort. Die Verfolgung, die aktuell stattfindet, die ist da, aber es gibt etwas, was stärker ist als die Verfolgung. Und das ist Jesus Christus, das ist der Herr, dem die Gemeinde dient, das ist der Herr, dem wir dienen. Der steht über allem. Und das lesen wir auch so schön im Römerbrief, ein Vers darüber, dass Jesus wirklich der Erste und der Letzte ist. Und dort steht es im 11. Kapitel, denn von ihm, also da ist von Jesus Christus die Rede, von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also Jesus ist der Ursprung und Jesus ist das Ziel der Gemeinde. Das steht ganz am Anfang dieser Botschaft, und damit sollte die verfolgte Gemeinde erstmal so eingestellt werden, einfach ihre Blickrichtung schon mal auf das Wesentliche ausrichten. Es ist nicht die Verfolgung, die jetzt zählt, es sind nicht ihre Umstände, die jetzt zählen, obwohl Jesus auch darauf eingeht und das gar nicht kleinreden will später. Aber das Wichtigste ist er selbst. Auf ihn kommt es an, und er ist der Erste und er ist der Letzte. Er hat das letzte Wort. Und weiterhin schreibt er von sich aus, von sich als der tot war oder der starb und wieder lebendig wurde. Damit sagt er einmal Folgendes. Er wurde wieder lebendig. Das heißt, der Tod, der körperliche Tod, ist nicht das Ende. Er hat den Tod besiegt. Und die Gläubigen, die wirklich an Jesus Christus glauben, die wirklich wiedergeboren sind und ihn in sein Leben aufgenommen haben, die haben auch ihren Anteil an diesem Leben. An diesem Leben, der dann auch nach dem ersten körperlichen Tod stattfindet. Also mit Jesus Christus, der den Tod besiegt hat, haben auch die Gläubigen Anteil an diesem Sieg gegen den Tod. Und das Zweite ist, dass er durch diese Vorstellung klar macht, dass die Gemeinde ist nicht die erste, die diesen Leid erfahren hat. Alles, was uns als Menschen hier auf dieser Erde widerfährt, wie schlimm es auch sein mag, das hat Jesus Christus an sich persönlich erfahren. Er kennt das Leid nicht nur theoretisch. Er kennt es nicht nur, weil er allwissend ist und alles theoretisch kennt. Er kam zu uns auf die Erde, was wir gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit so noch deutlich hervorheben wollen. Er kam als Mensch, er kam in eine bittere Armut, er kam in ein schwieriges Leben, er kam nicht als Herrscher und als König, sondern er kam als ein Mensch, der selbst abgelehnt, der selbst verstoßen wurde, der selbst verfolgt wurde. Und je mehr er seine Lehre den Menschen brachte, desto mehr Verfolgung und Ablehnung hat er erfahren. Je mehr er sich als der Retter und der Sohn Gottes präsentiert hat, je mehr er den Menschen seine Liebe gezeigt hat, desto mehr Ablehnung und Verfolgung hat er erfahren. Und er ging für uns durch diese Verfolgung, er hat alles auf sich genommen. Bis zum allerletzten Tag, bis zum Tod am Kreuz, der wirklich das Schlimmste ist, was einem Menschen jemals passieren könnte. Das hat er alles für uns getan. Und wenn er jetzt von Verfolgung spricht, wenn er dann weiter seine Botschaft an die Gemeinde richtet, die verfolgt ist, dann ist das nicht, nichts, was er jetzt einfach nur von ihnen fordert, einfach so, sondern er fordert nichts von dem, was er nicht selbst auch erfahren hat. Er ist selbst durch Leid und Tod gegangen, er ist selbst gestorben und er weiß, wie es der Gemeinde geht. Und das spricht auch, das lesen wir auch im Hebräerbrief, warum das auch notwendig war, dass Jesus diesen Weg gegangen ist. Im Hebräerbrief im Kapitel 2 steht Folgendes: Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und der treue Hohepriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Und hier sehen wir ganz klar, Jesus hat alles durchgemacht, was wir Menschen auch jemals durchmachen. Keiner von uns wird jemals das in dieser Tiefe durchmachen müssen, wie unser Herr das gemacht hat. Und wir dürfen nicht glauben, dass das für ihn leichter war, weil er Gott war. Er war auch ein Mensch. Er war nicht nur Gott, er war auch ein Mensch wie wir. Ein Mensch mit dem gleichen Körper wie wir, ein Mensch mit den gleichen Bedürfnissen wie wir, mit den gleichen Schmerzempfinden wie wir. Es war nicht für ihn leichter als für uns. Es war genauso, er hat es genauso schwer gehabt in unserem Leben wie wir. Viel, viel schwerer als die meisten von uns. Und so ist das schon ein wunderbarer Einstieg in die Botschaft von der Verfolgung, dass Jesus Christus sagt: Hey, ich kenne euch, ich bin einer von euch. Er macht sich durch diese Vorstellung, macht er klar, dass er mit seiner Gemeinde sich identifiziert. Er hat es auch schon vorher klar gemacht, denn als Paulus, der damals noch Saulus hieß, zu den Verfolgern gehörte, zu denjenigen, die die Gemeinde selbst verfolgt haben, was spricht Jesus, als er ihm begegnet? Er sagt: Warum verfolgst du mich? Und aus diesem Einstieg können wir entnehmen, die Verfolgung ist nichts, was Gott einfach so geschehen lässt. Die Verfolgung geht Jesus etwas an. Er nimmt es persönlich. Und das ist auch ein Trost für uns, dass er ist selber betroffen und er nimmt jeden einzelnen Menschen, aber auch Gemeinden, die darunter leiden, nimmt er persönlich, dass die verfolgt werden. Es ist ihm nicht gleichgültig. Und ein anderes Detail, was wir hier auch durch die ganzen Sendschreiben sehen, hier wird am Ende jedes Sendschreibens gibt es noch eine Botschaft für die Überwinder. Das haben wir letztes Mal schon geklärt, aber ich wiederhole das für die Leute, die noch nicht da waren. Wer sind die Überwinder? Die Überwinder, das sind die Wiedergeborenen, die Gläubigen, die zu Jesus Christus gehören. Und an die gibt es noch eine spezielle Botschaft, die auch auf die Situation, die vorher beschrieben ist, passt. Und warum ist das genau wichtig? Weil Jesus Christus selbst von sich aus sagt, dass er der Überwinder ist und auch als solcher in der Bibel genannt wird. Im Johannesevangelium, am letzten Tag, wenige Stunden bevor Jesus verhaftet wurde und gegeißelt und dann später gekreuzigt wurde, sagt er zu seinen Jüngern: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und auch später in der Offenbarung wird an der Stelle, bevor die Gerichte anfangen und Johannes vor dem Thron steht, da gibt es ein Buch mit den 7 Siegeln. Und bevor die Gerichte Gottes, die gerecht sind, losgehen, ist keiner imstande, weder im Himmel noch auf der Erde, diese Gerichte auszulösen, also quasi das Buch zu öffnen. Und Johannes wird gesagt: Und einer der Ältesten spricht zu mir: Weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, und um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Also Jesus ist selbst der Überwinder, und indem er in den Sendschreiben zu den Gläubigen als Überwinder spricht, ist es nochmal eine Identifikation damit. Er identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Weiter ist auch der Name Smyrna nicht umsonst gegeben. Smyrna bedeutet, also übersetzt aus der damaligen Sprachgebrauch, bedeutet es Myrrhe. Ich weiß nicht, ob Myrrhe für euch heutzutage so ein Begriff ist, Aber Myrrhe, das ist so eine Art Gewürz. Es ist sehr, sehr bitter im Geschmack, was auch eine symbolische Wirkung hat. Es zeigt symbolisch den leidvollen Tod unseres Herrn am Kreuz. Aber beim Verbrennen erzeugt Myrrhe einen süßlichen Wohlgeruch. Und wenn wir uns damit beschäftigen, wie das vor dem Erlösungswerk Christi war, wie haben die Menschen sich damals mit Gott versöhnt? Da gab es einen Tempeldienst und da gab es stellvertretende Opfer, die aber alle an sich keinen Wert hatten, außer dass die auf Jesus Christus hingewiesen haben. Und die Menschen, die diese Opfer dargebracht haben, haben die Vergebung bekommen, nicht weil sie da irgendwelche Tiere geopfert und geschlachtet haben, sondern weil sie diese Opfer im Hinblick auf einen kommenden Erlöser gebracht haben. Sie wussten, es wird einmal einer kommen für uns, der von Gott versprochen war, und der wird unsere Sünden tragen. Und die ganzen Opfer wiesen darauf hin. Und zu jedem Opfer, der als Ganzes verbrannt wurde, zu den ganzen Feueropfer, sagt Gott jedes Mal in dem Alten Testament, wo die Vorschriften aufgeführt werden, dies soll ein Opfer zum Wohlgeruch für den Herrn sein. Das heißt, die Myrrhe repräsentiert den leidvollen Tod des Herrn am Kreuz, und es repräsentiert auch die Versöhnung mit Gott, weil das ein Wohlgeruch für den Herrn ist, weil dieses Opfer am Kreuz war genau das, was diese Menschen gebraucht haben, damit Gott wirklich alle die Menschen, die daran Anteil haben, retten konnte. Und so ist auch eine verfolgte Gemeinde, wie jetzt Smyrna als treffenden Namen trägt, auch eine Art Opfer für Gott. Natürlich hat Jesus Christus das Opfer gebracht. Aber die Gläubigen, die so treu sind, wie wir von Daniel in der Einleitung gehört haben, mit denen identifiziert sich Jesus Christus. Und wir sehen hier, das ist ja schon im ersten Satz, hat er schon mal einen guten Einstieg gehabt in dieses sehr schwieriges und sehr leidvolles Thema der Verfolgung. Und weiter sehen wir, dass Jesus seine Gemeinde sieht. Er identifiziert sich nicht nur mit ihr, er weiß genau, was da vorgeht. Und das lesen wir dann im nächsten Vers, wo Jesus schreibt, ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich, und die Lästerung von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Und ja, was schreibt Jesus da? Er kennt. Und dieses Kennen ist auch nicht wieder so ein distanziertes Kennen, so wie wir sagen würden, ja, ich weiß, dass diese und diese Dinge geschehen sind. Wenn wir die Nachrichten uns durchlesen oder vielleicht im Fernsehen anschauen, dann kennen wir auch die Situation in bestimmten Ländern vielleicht. Wir kennen auch vielleicht, wenn uns jemand was erzählt, was da hier und da passiert ist, aber Jesus kennt das anders. Er kennt das auch von sich persönlich. Und wenn er etwas kennt, dann sagt er, ich weiß ganz genau, wie jedem einzelnen Menschen in seinem Herzen geht, was jeder Einzelne leidet. Er kennt die Bedrängnis. Er hat es selbst erlebt. Die Bedrängnis, die damals, oder die Drangsal, das war damals kein leeres Wort, das ging damals tatsächlich auch oft mit Todesfolge einher. Wenn jemand sich zu Gott bekannt hat, je nach Situation und Ort, konnte es sein, dass er dadurch sein Leben verliert. Ist ja heutzutage bei sehr vielen Christen leider auch normal. Dass wer sich zu Jesus Christus bekennt, in sehr vielen Ländern ist es so, dass er sein Leben damit oft verwirkt hat. Er kennt auch die Armut. Und zu der Armut ist natürlich in eine Gemeinde, die in der Verfolgung lebt, die darauf angewiesen ist, irgendwie das so zu organisieren, dass es ist schon nicht ohne, dass man sich nicht so frei versammeln kann, sondern dass man das irgendwie anders regeln muss. So eine Gemeinde ist vielleicht äußerlich arm. Die haben nicht so eine Möglichkeit, wie wir hier haben, dass man frei einladen kann, dass man frei die Botschaften rüberbringen kann, dass einfach Menschen dazukommen können und die Botschaft des Herrn zu vernehmen. Aber der sagt im gleichen Atemzug, du bist aber reich. Also Jesus bewertet Armut und Reichtum ganz anders, als wir Menschen das tun würden. Bei uns sind das ja überwiegend materielle Dinge, die wir dann dazu nehmen, um eine Armut oder Reichtum zu bewerten. Und vielleicht auch so ein bisschen gehen wir, wenn es auch auf ein bisschen auf das Seelische ein. So, wie ist denn, wenn ein Mensch wirklich etwas Leidvolles im Leben erfahren hat, so wie diese Gemeinde auch ist, dann ist es auch eine arme Gemeinde, weil sie auch im Inneren, sie sind verängstigt, die sind verletzt, die wissen vielleicht nicht, was sie morgen erwartet. Das ist alles etwas, was der Herr auch sieht. Nur vor Gott ist das nicht Armut, vor Gott ist das Reichtum, weil die Gemeinde trotz dieser Verfolgung, trotz der äußeren Umstände an ihn festhält, so wie Daniel an seinen Gewohnheiten festgehalten hat und nicht seine Beziehung zu Gott nicht verheimlicht hat, so hat auch diese Gemeinde daran festgehalten, an ihrem Glauben zu unserem Herrn. Und das ist vor Gott Reichtum, das ist vor Jesus etwas, wo er sagen kann, der Gemeinde, du bist aber reich. Wir werden später beim allerletzten Sendschreiben sehen, dass da genau das Gegenteil passiert. Dass da eine Gemeinde ist, die sich für reich hält und Jesus sagt, ihr seid aber bettelarm, eigentlich. Und hier das dritte, der dritte Punkt, den er nennt, was er kennt, es ist ein ganz schwieriger Punkt und das ist ein sehr unbequemer Punkt. Und wir wollen uns damit ein bisschen befassen, wenn Jesus sagt, ich kenne die Lästerung von denen, die sagen, die seien Juden und sind es nicht. Dann können wir denken, ja, das betrifft uns ja heute gar nicht. Es war damals eine besondere Situation, dass gerade die Christen, die am Anfang alle aus dem Judentum kamen, die Heiden kamen später dazu, dass die von den Juden, die noch an dem Gesetz festgehalten haben, die Jesus Christus nicht angenommen haben, auch verfolgt oder verlästert wurden. Im Beispiel von Smyrna ist es so, dass gerade die jüdische Gemeinde jetzt nicht so die Möglichkeit hatte, die Gemeinde zu verfolgen, aber die wurden, ja, was heißt verlästert? Was ist eine Lästerung? Man hat die schlecht gemacht in der Öffentlichkeit. Und das ist ja ein Problem, wenn eine Gemeinde entsteht, eine junge Gemeinde in einer Stadt, und da gibt es aber, sage ich mal, so eine jüdische Synagoge, und die sagen, ja, geht bloß nicht zu denen, da sind alles ganz schlechte Leute, da sind Irrlehren. Und etwas, das mussten die alle über sich ergehen lassen. Und wenn wir so etwas hören, dann stellen wir uns ganz gerne auf die Seite der Opfer, was auch richtig ist. Es ist sehr gut, dass wir uns immer mit einer verfolgten Gemeinde identifizieren, so wie Jesus Christus es getan hat. Denn Jesus sagt, wir sind alle ein Leib. Im Korintherbrief sagt er, wenn ein Glied an einem Leib Schaden erleidet, so leidet der ganze Leib. Wenn jemand so einen Finger gebrochen hat, dann weiß er, wovon man spricht. Ne? Es ist nur ein Finger, aber der ganze Körper ist betroffen. Oder wenn einem der Zahn wehtut, es ist ja nur ein Zahn. Und trotzdem ist es so, dass es schränkt uns ein, es bedeutet uns etwas. Und so ist es sehr gut, dass wir mit einer verfolgten Gemeinde mitleiden, dass wir Anteil daran haben und dass wir, soweit es uns möglich ist, da auch versuchen zu helfen. Aber übertragen wir das mal auf die heutige Situation. Wir haben jetzt nicht mehr die jüdische Gemeinde, die dann die Christen verlästert, also zumindest in Deutschland sowieso nicht. Ich weiß nicht, wie das in anderen Teilen der Welt ist. Vermutlich gibt es da Probleme, aber wir sind davon jetzt nicht betroffen. Aber ich sage jetzt etwas, was jetzt nicht ganz so vielleicht den Leuten so im Kopf, so im Vordergrund im Kopf rumschwirrt und was vielleicht ein bisschen unangenehm ist. Wie oft ist das so bei uns, dass wir, auch wenn wir auch Gläubige sind, dass wir die anderen schon ein bisschen irgendwo einordnen in eine gewisse Schublade. Wenn wir treffen einen, der, von dem wir wissen oder der uns selber sagt, er ist auch gläubig, und dann gucken wir uns diesen Menschen an. Wie sieht er aus? Wie kleidet er sich? Wie tritt er auf? Und da gibt es manchmal Dinge, die uns nicht gefallen, die sagen, ja, das entspricht aber nicht unserer Vorstellung, wie so ein Gläubiger zu sein hat. Der, wie läuft er rum und was macht er? In vielen Dingen haben wir ja damit irgendwie recht, weil das jetzt nicht der schriftgemäß ist oder halt ungünstig ist. Aber und darum geht es ja gar nicht. Wir dürfen ruhig einen Bruder, eine Schwester auf gewisse Dinge ansprechen, die vielleicht nicht gut laufen. Es geht nur darum, dass wir dann ganz schnell ein Urteil fällen, vor dem wir uns hüten müssen. Wie schnell fällt, wenn wir das auch nicht aussprechen, aber in unseren Gedanken, und auch wenn wir diesen Gedanken dann wegschieben, wie schnell fällt das Urteil, das kann kein echter Christ sein, wenn er sich so benimmt, wenn er so das und das macht, wenn er so und so aussieht, sich so und so anzieht, das ist wahrscheinlich kein echter Christ. Wie schnell kommt uns dieser Gedanke? Und das ist ganz bitter, wenn wir das in unserem Denken haben und zu schnell Menschen verurteilen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass man Sünde bei Geschwistern toleriert. Darum geht es überhaupt nicht. Aber dass man überhaupt erst den Urteil fällt, so wie die jüdische Gemeinde damals, das sind keine Gläubigen, wir sind Gläubigen, wir machen das richtig. Wir halten uns an die Tora, wir halten die Speisegesetze, wir sind die Gläubigen. Und das sind ja alles Sektierer, die das alles ganz falsch sehen. Natürlich ist es die Situation heute ganz anders. Aber in einem gewissen Sinne sind wir dann auch doch mit betroffen, nicht nur von der Seite, dass wir von anderen verlästert werden als Verfolgte, sondern auch von der Gegenseite, dass wir unsere Gedanken immer wieder darauf überprüfen müssen, wie sehen wir unsere Geschwister, die vielleicht anders sind als wir. Es heißt nicht, dass wir alles gutheißen müssen, was die machen, und dass wir mit allem einverstanden sein müssen. Und wie gesagt, oft haben wir ja eine biblische Grundlage für das, wie wir sind, wie wir auftreten, wie wir uns kleiden, wie wir reden, welche Musik wir hören. Das haben wir alles, das haben wir uns ja nicht ausgedacht. Wir halten uns eher an das Wort. Aber die vielleicht diese Erkenntnis noch nicht haben oder so, da muss man ganz vorsichtig mit dieser Behauptung, und wenn sie auch nur im Kopf ist, umgehen. Dass das vielleicht, ne, in diese Richtung geht. Denn was sagt Jesus dann zu dieser Gruppe, die damals diese Gemeinde von Smyrna auf diese Weise bedrängt hat? Das ist ein ganz hartes Urteil. Der sagt ja, ich weiß von der Lästerung von denen, die sagen, die seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Das heißt, das damalige irdische Volk Gottes war nicht automatisch das himmlische Volk Gottes. Und wenn sich unser Denken da so festsetzt, dass wir in einer ganz bestimmten Schublade denken und dass wir alle nach unseren Maßstäben bewerten, die Bewertung müssen wir Jesus Christus überlassen. Und da müssen wir ganz vorsichtig sein. Aber das alles ist so, dass Jesus identifiziert sich erstmal mit der verfolgten Gemeinde. Er gibt zu verstehen, dass er seine Gemeinde sieht. Er sieht auch die Probleme ganz im Detail. Er sagt nicht, ich weiß, dass es euch schlecht geht, sondern er nennt das alles beim Namen, was da passiert. Und jetzt lässt es erst aber nicht dabei. Und jetzt kommt er langsam in die Seelsorge. Weil so eine verfolgte Gemeinde, die geht ihm etwas an, weil er sich damit identifiziert, er ist persönlich betroffen. Und er macht das in 5 Schritten, die so nach und nach, immer eine Stufe nach der anderen, geht er vor. Erstmal benennt er die Situation. Er beschönigt nichts. Er sagt, Verfolgung wird stattfinden, die findet bereits statt und die wird es weitergeben. Als zweites nennt er aber ganz genau die Ursache. Jetzt kommt er langsam auf die Schiene, wo er das erklärt, dass es Verfolgung gibt. Und dann sagt er erstmal, wer dafür zuständig ist, wo kommt die Verfolgung her. Als drittes nennt er einen Grund für die Verfolgung. Also Ursache und Grund darf man nicht verwechseln. Ursache ist, woher kommt die Verfolgung, und Grund, warum gibt es die Verfolgung. Auch das erklärt er. Und im vierten Punkt beginnt er schon mit dem Trost, den er seine Gemeinde findet. Und zwar sagt er, die Verfolgung wird ein Ende haben. Das ist eine festgesetzte Zeit, von da bis da, und das wird zu Ende kommen. Und im fünften Teil schließlich sagt er, dass die Treue in der Verfolgung von ihm belohnt wird. So gehen wir jetzt Vers für Vers durch, und ich lese mir das noch einmal, die nächsten Verse durch. Fürchte nichts von dem, was du leiden wirst. Und damit sagt er, es wird Leid geben. Du leidest bereits, aber du wirst noch leiden. Also damit beschreibt er die Situation und sagt nicht, macht euch keine Sorgen, das wird aufhören. Und er spricht die Wahrheit aus, auch wenn man das jetzt als Prinzip für die Seelsorge nimmt. Wenn man Seelsorge mit jemandem betreibt, dann darf man ja nichts verschönigen. Es gibt eine bestimmte Situation, in der der Mensch steckt, und die darf man ja auch, und muss man ja auch beim Namen nennen. So und so sieht es aus, das ist deine Situation. Und das ist das, was er sagt. Und gleichzeitig gibt er auch bereits hier schon einen Trost. Er sagt, die brauchen sich nicht zu fürchten. Und also, wovor brauchen sie sich nicht zu fürchten? Vor dem Leid selber. Und Jesus sagt ja auch schon vorher zu seinen Jüngern, dass das Fürchten, dass die Menschen das Fürchten irgendwie in die falsche Richtung gelenkt haben. Es gibt jemanden, den die Menschen fürchten sollten. Aber es ist nicht die Verfolgung, es sind nicht andere Menschen, sondern Gott selbst muss man fürchten. Und so spricht er im Lukas-Evangelium zu dem Thema sich fürchten. Ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts mehr zu tun vermögen. Also hier sagt er auch, vorher spricht er auch darüber, dass es Verfolgung geben wird. Und er sagte, das ist nicht das, was ihr fürchten müsst. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, sage ich euch, diesen fürchtet. Und wer hat die Macht über Leben und Tod? Wer hat die Macht zu entscheiden, wer das ewige Leben bekommt und wer nicht? Das ist Gott persönlich. Und damit lenkt er auch die Sicht der verfolgten Gemeinde immer weiter auf sich. Er sagt, ja, ihr habt Verfolgung. Da ist eine Situation, die sehr schlimm ist in eurem Leben. Aber das, worauf es ankommt, das bin ich. Und wenn ihr euer Leben auf mich ausgerichtet habt, dann habt ihr nichts zu befürchten. Ich bin derjenige, der am Ende die Entscheidung fällt. Und ihr seid meine Gemeinde. Und Jesus spricht aber auch über die Ursache der Verfolgung. Das wird uns auch einiges erklären. Warum es Verfolgung gibt, kommen wir dann gleich dazu, aber die Ursache. Und so spricht er, siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, auf das ihr geprüft werdet. Also die Verfolgung, wie wir hier lesen, das ist nicht eine rein menschliche Sache, sondern es gibt einen, der dahinter steht, der die Menschen, die die Verfolgung auslösen, lenkt. Das ist der Teufel, der Widersacher, der ewige Feind, vom Anfang an der Feind Gottes war, der auch der Feind des Menschen ist, auch wenn er uns das irgendwie andersrum präsentieren will. Der Teufel ist derjenige, der die Verfolgung hinter der Verfolgung steht. Für ihn ist eine Gemeinde natürlich ein Dorn im Auge. Ob die Ortsgemeinde, jetzt die allgemeine Weltgemeinde oder jede einzelne Gläubige, insbesondere für ihn ist das ein Dorn im Auge. Und natürlich versucht der Teufel das irgendwie zu unterbinden, dass sich der Glaube ausbreitet. Und da ist es ja auch, da verstehen wir vielleicht auch den Satz, den Jesus damals gesagt hat, dass wir für die Verfolger beten sollen. Ich meine, in so einer Situation fällt das wirklich schwer. Stellt euch mal vor, ihr seid jetzt tatsächlich von Menschen bedrängt. Also nicht nur bedrängt, das ist wirklich schlimm. Und was sollen wir machen? Wir versuchen uns irgendwie zu wehren, aber was ist denn das Richtige? So lesen wir im Matthäus-Evangelium, was Jesus dann zu seinen Jüngern sagt. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Und hier verstehen wir vielleicht warum. Die Menschen, die dann diese Verfolgung auslösen, so wie damals Saulus, bevor er Paulus genannt wurde von Jesus. Die handeln nicht aus eigenem Antrieb. Ja, die haben sich natürlich diese Entscheidung selber getroffen, aber da steckt eine Macht des Bösen dahinter. Und diese Menschen, die die Gemeinden verfolgen, das sind auch verlorene Menschen, die auch Jesus Christus brauchen und die Jesus ebenfalls retten will. Und deswegen sollen wir für die Verfolger auch beten. Wir beten oft für die verfolgten Gemeinden und das ist auch sehr gut so. Und dabei sollen wir auch nicht vergessen, für die Menschen zu beten, die das in der Hand haben. In den Regierungen der bestimmten Länder. In den Regierungen oder in Menschen, die in den Behörden stecken, die das irgendwie entscheiden, was mit der Gemeinde passiert. Da sind auch verlorene Menschen, die Gottes Liebe brauchen, die Gottes Vergebung brauchen. Und weiterhin sagt Jesus, die Verfolgung hat einen Grund. Und zwar begründet er, warum gibt es überhaupt die Verfolgung? Damit ihr geprüft werdet, steht hier. Und dann denkt man, ja, es muss es aber unbedingt so sein. Doch, das muss unbedingt so sein. Die Prüfung ist eine Möglichkeit, sich zu bewähren. Es gibt verschiedene Arten von Prüfungen. Jeder von uns hat fast jeden Tag mit Prüfungen zu kämpfen, mit Versuchungen, mit Anfechtungen. Und je größer die Herausforderung ist, desto größer ist aber auch dann nachher die Belohnung. Jesus Christus, zu der Belohnung werden wir dann später kommen, aber das ist die Möglichkeit, sich zu bewähren. Und Jesus führt das als Grund dafür auf, weil er sagt, es wird Verfolgung geben, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis stecken, damit ihr geprüft werdet. Das heißt, das ist der eigentliche Grund. Für die Menschen damals war das eine sehr herausfordernde Prüfung. Und gerade aber in solchen von solchen Gemeinden, die sehr stark leiden müssen, da hören wir noch die besten Zeugnisse. Da sind die Gläubigen noch diejenigen, die in der Treue noch fester sind als die Menschen, die das nicht haben. Und das muss man auch sehen, dass wir vielleicht die Gründe für Gottes Handeln oft nicht verstehen. Warum lässt Gott bestimmtes Leid in unserem Leben zu, im Leben der Menschen, die uns lieb sind? Und hier ist eine der vielen Antworten, damit wir geprüft werden. Aber das Gute ist, was dann in diesem Satz noch weiterkommt, dass die Verfolgung ein Ende hat. Und hier steht, dass der Teufel die Gläubigen, einige von ihnen oder etliche ins Gefängnis werden kann, werfen wird und dass die Drangsal haben werden 10 Tage. Das ist eine interessante Angabe. Wir sind ja in der Offenbarung und die Offenbarung ist ein durch und durch prophetisches Buch, also hat alles auch zum Teil, also was heißt zum Teil, alles hat erstmal auch eine prophetische Bedeutung. Und die 10 Tage, es ist interessant zu wissen, dass die Urgemeinde bis zu der sogenannten konstantinischen Wende, bis das Christentum als erlaubte Religion sich festsetzen konnte, gab es 10 große Wellen der Verfolgung unter 10 römischen Kaisern. Und das ist auch etwas, was er den frühen Christen mitgegeben hat, dass es diese Verfolgung, die sie jetzt haben, nicht die letzte sein wird, sondern es wird noch weitere Verfolgung geben. Und gleichzeitig ist der Begriff 10 Tage ist ein Begriff, der einen bestimmten Zeitraum beschreibt. Der hat einen Anfang und der hat ein Ende. Das heißt, es wird ein Zeitpunkt kommen, wo diese Art von Verfolgung aufhören wird. Nun, wir sehen heutzutage eine ganz andere Situation. Die meisten Gemeinden werden verfolgt in dieser Welt. Aber auch das wird ein Ende haben. Es wird ein Tag kommen, wo die Verfolgung aufhören wird. Es ist nicht der Grundzustand für immer und für ewig, sondern es wird ein Tag kommen, wo der Herr wiederkommt, um seine Gemeinde zu holen. Und spätestens an diesem Tag wird die Verfolgung aufhören. Das ist eine Hoffnung, die er ihnen jetzt bereits gibt. Die Verfolgung wird ein Ende haben. Und dann spricht er darüber, dass die Treuen, die diese Drangsal erlebt haben, die in der Drangsal treu geblieben sind, dass die belohnt werden. Und dann spricht er davon, dass er den Treuen die Krone des Lebens geben wird. Die Krone des Lebens kommt uns vielleicht bekannt vor, und zwar aus dem Jakobusbrief. Da ging es jetzt nicht um die Verfolgung an sich, sondern ganz allgemein um Versuchungen, um Anfechtungen im Leben eines Menschen. Und so lesen wir im Anfang des Jakobusbriefes: Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Und aus diesem Vers sehen wir, dass Gott das nicht einfach umsonst auf die Gemeinde kommen lässt, sondern dass es ein Ziel hat. Es gibt am Ende eine Bewährung, die bestanden wird, und eine Belohnung. Und gleichzeitig lesen wir aus dem Jakobusbrief, aus diesem Vers, dass dadurch die Gläubigen, dass sie in dieser Bedrängnis, in der Versuchung treu bleiben und sich bewähren, dadurch zeigen, dass sie Gott lieben. Denn er hat uns geliebt bis zum Ende. Und wie können wir das zurückgeben als Menschen? Gar nicht. Überhaupt nicht. Aber auf diese Weise zeigen wir Gott trotzdem, dass wir ihn lieben. Wenn wir an seinem Wort festhalten, in guten Zeiten ist es ja einfach, an seinem Wort festzuhalten. Wenn wir uns jetzt anschauen, ja, es gibt Schwierigkeiten im Alltag, aber niemand steht uns mit einer Waffe im Nacken oder niemand hindert uns daran, uns zu versammeln. Und es ist für uns einfach, jetzt sonntags zum Gottesdienst zu kommen, uns als Gläubige zu versammeln, gemeinsam zu beten, das Wort zu hören oder frei das Wort zu verkündigen. Aber was ist dann mit den Gemeinden, die das nicht haben? Für die ist das nicht so einfach. Und die bleiben treu und die zeigen dadurch noch mehr als wir, Gott seine Liebe. Und was wir dann hier noch sehen, vielleicht erinnern wir uns an ein Gleichnis, das Jesus mal erzählt hat, das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Es gibt dann verschiedene Gleichnisse und in dem einen zeigt er, dass die Gläubigen mit den Gaben, die Gott uns gibt, verschieden umgehen. Der eine kann damit sehr viel anfangen, der andere ein bisschen und der dritte will eigentlich gar nichts davon wissen und gibt das zurück, was er bekommen hat. Und da sehen wir, dass es am Ende eine unterschiedliche Behandlung dieser Menschen gibt. Und es muss uns klar sein, dass unser Alltag hier, heute auf der Erde, auch in dem, sage ich mal, grauen, normalen Alltag ohne Verfolgung, Auswirkung auf die Ewigkeit. Je nach Treue, die wir Gott gegenüber erweisen, je nachdem, wie wir in unsere Liebe dadurch erweisen, dass wir uns bewähren als Gläubige, wird auch am Ende die Behandlung sein. Ja, wir sind, wenn wir wiedergeboren sind, alle gerettet. Aber es gibt auch Stellen, von denen Jesus durch die Schrift sagt, es werden viele gerettet, aber wie durchs Feuer. Also gerade mal ebenso durchgekommen. Ich befürchte, das wird den meisten vielleicht so gehen, dass die zwar gerettet sind, aber irgendwie so gerade eben. Und im Gegensatz dazu sagt er gerade dieser verfolgten Gemeinde, spricht er von dem Siegeskranz des Lebens. Es ist eine ganz besondere Auszeichnung, die dann die ganz besonders Treuen, die ganz besonders die sich da darin ausgezeichnet haben, die Versuchung zu bestehen, dass er die nochmal belohnen wird. Und so sehen wir, wie Jesus Christus mit seiner Gemeinde umgeht. Er spricht die Wahrheit über diese aktuelle Situation. Es wird die Verfolgung geben, steht in der Verfolgung und das kommt weiter. Er spricht über die Ursache, der Teufel, der steckt hinter der Verfolgung. Er spricht über den Grund. Der Grund ist, dass er uns die Möglichkeit schenkt, uns zu bewähren. Er sagt aber auch, dass die Verfolgung endlich ist, dass es einen Tag kommen wird, an dem die Verfolgung aufhören wird. Und er sagt, dass die Treuen in der Verfolgung belohnt werden. Und jetzt kommen wir dann zu dieser Belohnung, die dann nochmal extra ausgeführt wird in dem letzten Vers, was er an die Überwinder gibt. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Wer überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode. Und das ist schon eine Aussage wert, dass er selbst als Überwinder uns mit uns sich darin identifiziert, Jesus Christus, dass wir als Überwinder wissen dürfen, dass wir im zweiten Tod keinen Schaden erleiden. Und wenn wir uns fragen, was der zweite Tod ist, am Ende der Offenbarung gibt es einige Verse und die würde ich gerne vorlesen, auch wenn es ein bisschen länger ist, dass wir so ein bisschen das Gefühl bekommen, was ist der zweite Tod und wie schlimm ist das und wer ist davon betroffen. Also im Offenbarung, im 20. Kapitel, lesen wir Folgendes dazu. Offenbarung, Kapitel 20, sagst du weiter, ja? Ab Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, um keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, von dem Thron stehen und Bücher wurden aufgeschlagen und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten und die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also der zweite Tod ist dieser endliche Bestimmungsort, so wie das für die treuen Gläubigen, für die Wiedergeborenen, das Bestimmungsort ist Jesus Christus, die Ewigkeit mit ihm in seiner Gegenwart, so ist das für diejenigen, die nicht zu ihm gehören, die nicht wiedergeboren sind, ist ihr Bestimmungsort eine Ewigkeit ohne Gott, dieser Feuersee. Und wer kommt da hinein? Diejenigen, die nicht im Buch des Lebens geschrieben sind. Und welchen Schaden erleiden sie? Die werden gerichtet nach den Werken, die sie getan haben. Ich frage mal in der Runde, möchte jemand von uns nach dem, was wir getan haben, in unserem Leben gerichtet werden? Welcher Mensch würde da bestehen? Wenn wir nur einen einzelnen Tag aus unserem Leben herausnehmen und lassen wir den vor Gott so gnadenlos bewerten und gerichten. Das wollen wir nicht. Das ist der Schaden durch den zweiten Tod, der uns als Gläubige erspart wird, wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen. Dann werden wir nicht gerichtet. Dann entgehen wir diesem Gericht, dann ist für uns ein anderer Bestimmungsort da. Die Herrlichkeit mit unserem Herrn Jesus Christus. Und so ist dieser schwierige Text, der auch das Thema der Verfolgung so gnadenlos, so schonungslos uns zeigt, auch ein Text der Hoffnung am Ende, wo Jesus Christus sagt, die Treuen, die in der Verfolgung bewährt sind, die werden belohnt. Die Treuen, die kommen nicht ins Gericht, die müssen nicht nach ihren Werten gerichtet werden, sondern die haben die Welt überwunden. So wie ich die überwunden habe, sind die Gläubigen auch die Überwinder und die werden keinen Schaden erleiden vor dem zweiten Tod. Das ist eine Verheißung, die an uns alle geht, aber die ganz besonders an jemanden, der in einer schwierigen Situation steckt, ob es eine ganze Gemeinde ist als Ortsgemeinde oder ob es einzelne Personen in der Gemeinde sind, wenn die in einer gewissen persönlichen Drangsal auch sind. So dürfen wir doch wissen, dass wenn wir an unseren Glauben festhalten, wenn wir an der Treue zu Jesus Christus festhalten und ihm dadurch unsere Liebe erweisen, dass das Ziel Jesus Christus ist. Er ist der Erste und er ist der Letzte. Er ist der Anfang und das Ende. Und in seiner Gegenwart, in der Ewigkeit mit ihm, werden wir keinen Schaden haben. So gibt uns dieser Text eine Hoffnung, aber auch eine Verpflichtung, uns immer wieder zu hinterfragen, wie gehen wir mit diesem Thema um, wie gehen wir mit dem Thema Verfolgung um, haben wir auch den Blick für die verfolgten Gemeinden, aber auch für die Verfolger, denn sie sind nicht der Auslöser, sondern der Teufel ist der Auslöser. Diejenigen, die die Gemeinde verfolgen, sind ebenso verlorene Menschen, die müssen uns genauso am Herzen liegen, wie sie Jesus Christus liegen. Möge der Herr uns beim Nachdenken segnen. Amen. Wir können, ja, wenn noch Zeit ist, gleich noch das Lied Nummer 511 singen.